ARD Sounds.
SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Bernhard Seiler. Guten Morgen. In Nordrhein-Westfalen hat es wohl einen weiteren Versuch gegeben, die Stromversorgung anzugreifen. Davon geht die Polizei nach dem Fund eines verdächtigen Gegenstandes an einem Umspannwerk in Dormagen aus. Es wäre der dritte Sabotageversuch innerhalb weniger Tage. Aus der Nachrichtenredaktion berichtet Jens Grotegut.
Ein Polizeisprecher sagte, jemand habe in Dormagen offenbar versucht, mutwillig einen Kurzschluss herbeizuführen. Bei dem gefundenen Gegenstand scheine es sich um eine ähnliche Vorrichtung zu handeln wie bei dem jüngsten Vorfall in Bergheim. Die Untersuchung sei aber noch nicht abgeschlossen. Die Einsatzkräfte prüfen jetzt an weiteren Umspannwerken in der Gegend, ob dort ebenfalls verdächtige Gegenstände platziert wurden. In den vergangenen Tagen hatten Unbekannte in Bergheim und an einem weiteren Umspannwerk in Südbrandenburg versucht, die Stromversorgung anzugreifen.
Mehr als die Hälfte der Deutschen sieht in Russland eine Gefahr. Im neuen ARD-Deutschland-Trend sagten 56%, dass Deutschlands Sicherheit durch Russland stark oder sehr stark bedroht sei. Aus Berlin berichtet Markus Sambale.
In Westdeutschland sind es fast 60%, die Deutschlands Sicherheit durch Russland bedroht sehen. In Ostdeutschland sehen nur etwas mehr als 40% Russland als Bedrohung. Auch die deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine werden sehr unterschiedlich bewertet. In den ostdeutschen Bundesländern findet mehr als die Hälfte der Befragten, dass die Waffenhilfe für die Ukraine zu weit geht. Im Westen sagt dagegen mehr als die Hälfte, die deutschen Waffenlieferungen seien angemessen oder könnten sogar noch mehr werden.
Der VW-Aufsichtsrat hat am Abend getagt. Die Sitzung war eigentlich für heute geplant und kurzfristig vorverlegt worden. Dabei hat das Gremium einem Sparplan von Konzernchef Blume zugestimmt. Vorgesehen ist, dass 50.000 Stellen gestrichen werden. Die 4 Werke in Hannover, Zwickau, Emden und Audi in Neckarsulm stehen weiter auf der Kippe. Ein endgültiges Aus ist aber noch nicht beschlossen. Aus Hannover, Bertil Starke.
Vorstand, Arbeitnehmerseite und das Land Niedersachsen wollen nun gemeinsam nach Lösungen suchen. Einig sind sich alle Seiten darin, dass VW Überkapazitäten abbauen muss. Was das genau für Jobs und Standorte heißt, wird sich erst in den kommenden Monaten zeigen. Von Betriebsrat und IG Metall heißt es, eine gefährliche Eskalation des Konflikts sei abgewendet, der Weg sei nun für, Zitat, tragfähige Lösungen geebnet. Alle hätten sich dafür aufeinander zubewegt, es sei kein Werk aufgegeben worden. Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies sagte, man werde für alle Standorte langfristige Perspektiven entwickeln.
Nach den Krawallen beim DFB-Pokalspiel in Mannheim mit 120 Verletzten haben das Land Baden-Württemberg und die 7 Profivereine ein gemeinsames Vorgehen vereinbart. Sie einigten sich am Abend auf einen Aktionsplan für mehr Sicherheit im Stadion. Aus der SWR-Redaktion Landespolitik, Knut Bauer.
Dazu gehören verschärfte Eingangskontrollen bei Hochrisikospielen oder der Einsatz von Videotechnik. Sollte es dennoch Ausschreitungen geben, will das Land dem Verein auf Grundlage der Versammlungsstättenverordnung ein Bußgeld auferlegen. Möglich sind bis zu 100.000 Euro. Das Innenministerium spricht von einer Weiterentwicklung der Stadionallianzen, bei denen Polizei, Vereine, Kommunen und Fanprojekte zusammenarbeiten. Eine generelle Kostenbeteiligung der Profiklubs bei Hochrisikospielen wird es weiterhin nicht geben.
Kliniken in Rheinland-Pfalz fordern von der Politik einen Notfallfonds. Hintergrund ist, dass die Krankenhäuser immer wieder auf hohen Kosten sitzen bleiben, wenn sie Menschen ohne Krankenversicherung behandeln. Einzelheiten von Maren Kaps.
Ein Beispiel. Im Klinikum Mutterhaus der Borromäerin in Trier behandeln Ärzte mindestens einmal pro Woche einen Patienten ohne Versicherung. Häufig zahlt dafür niemand, weder die Patienten noch das Sozialamt. Die Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz sagt, dass davon alle Kliniken im Land betroffen seien. Und das Problem werde größer, vermutlich, weil sich einige Menschen keine Versicherung mehr leisten können. Die Krankenhausgesellschaft fordert deshalb einen Ausfallfonds, aus dem Behandlungen bezahlt werden, wenn Patienten keine Versicherung haben oder nicht klar ist, wer dafür aufkommt.
US-Präsident Trump fordert von den europäischen Staaten nachträglich, sich an den Kosten für die Militärhilfe für die Ukraine zu beteiligen. Es geht um die Unterstützung, die während der Amtszeit seines Vorgängers Biden zugesagt worden war. In seinem sozialen Netzwerk schreibt Trump von hunderten Milliarden Dollar. Washington-Korrespondentin Anne Schneider berichtet.
Dieses Geld werde er jetzt zurückholen. Die von Trump genannte Summe ist jedoch umstritten. Gleichzeitig betonte Trump, die USA verfügten über, so wörtlich, praktisch unbegrenzte Mengen an Munition. Deutlich mehr als für den Einsatz gegen den Iran benötigt werde. Der Post gilt als Reaktion auf Berichte, wonach die Bestände bestimmter US-Präzisionswaffen und Luftabwehrraketen durch den Krieg gegen den Iran deutlich geschrumpft sind. Das hat Sorgen um die Einsatzbereitschaft des US-Militärs in möglichen künftigen Konflikten ausgelöst.
Der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF wirft dem US-Unternehmen Apple die Verletzung von Patenten vor. BASF hat in den USA deshalb Klage eingereicht. Worum es da geht, berichtet Christine Beidt aus der Nachrichtenredaktion.
BASF sagt, Apple verwende in neueren iPhone- und iPad-Modellen eine patentierte Gesichtserkennungstechnologie seiner Tochter Trinamax. Diese Technologie schließe Sicherheitslücken, bei denen Betrüger zum Beispiel Fotos oder 3D-Masken zur Entsperrung von Geräten nutzten. Apple habe gewusst oder hätte zumindest wissen müssen, dass die Nutzung Patente von Trinamax verletze und erheblichen Schaden verursache. BASF fordert deshalb nun Schadenersatz in nicht genannter Höhe und eine Unterlassung.
Bei den US Open kämpft der einzig verbliebene deutsche Tennisprofi im Turnier, Alexander Zverev, derzeit um den Einzug in Runde 3. Am Abend sind drei andere deutsche Teilnehmer bei ihren Zweitrunden-Matches ausgeschieden, zuletzt Eva Lüß. Sie verlor in New York gegen die Russin Mira Andreeva in 2 Sätzen. Aus der Sportredaktion Tim Brockmeier.
Die Nummer 5 der Welt, deutlich zu stark für die Deutsche. Nach rund einer Stunde war das Spiel durch, 0:6 und 2:6 aus Sicht von Eva Lüß, die dem irre druckvollen Tennis der French Open-Siegerin Andreeva nur wenig entgegensetzen konnte. Vor ihr war auch für Tatjana Maria und Jan-Lennard Struff Schluss bei den US Open. Maria verlor in 3 Sätzen gegen die Tschechin Bartunkova. Struff, nach großem Kampf und gutem Spiel, in dem er am Ende aber mit einer leichten Verletzung am Fuß zu kämpfen hatte, in 5 Sätzen gegen den favorisierten Argentinier Cerundolo.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute Morgen ist es teilweise sehr mild und örtlich gibt's Nebel. In Rheinland-Pfalz halten sich Wolken. Im Laufe des Tages setzt sich von Süden immer mehr die Sonne durch. Dann wird's auch in der Pfalz und in Rheinhessen sonniger. In der Eifel und im Westerwald halten sich weiter einige Wolken. Am Abend beginnt es hier zu regnen. Wir bekommen maximal 22 bis 25 Grad. Sonst steigen die Temperaturen auf 26 bis 33 Grad mit den höchsten Werten in der Ortenau. Morgen wolkig mit Sonne und etwas kühler. In Baden-Württemberg erst noch ein paar Schauer, später trocken. Und der Sonntag wird oft sonnig mit bis zu 30 Grad.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Am Sonntag wird in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt. Es ist die erste von 3 Landtagswahlen in Ostdeutschland in diesem September. Schon die ganze Woche über schauen wir hier darauf, was diese Wahlen für ganz Deutschland bedeuten. In Sachsen-Anhalt liegt die AfD in den Umfragen weit vorn, bei über 40%. Als zweitstärkste Partei kommt die regierende CDU gerade mal auf etwas mehr als die Hälfte dieser AfD-Stimmen. Woran liegt das? Warum ist die politische Stimmung in Sachsen-Anhalt so, wie sie ist? Unsere Reporterin Annette Schneider-Solis hat nach Antworten gesucht.
Die Parteienbindung ist im Osten seit jeher nicht so stark. Viele Wähler sind noch unentschlossen, erfahren wir in einer Umfrage.
Die Wahlversprechen vorher sind ja immer ganz toll. Verbessert sich einfach nichts. Also gehe ich ganz bewusst nicht wählen, auch wenn es vielleicht falsch ist.
Das Wichtigste ist, dass CDU und SPD, dass die eine anständige Politik machen, damit die AfD nicht drankommt. Bis jetzt haben sie so eine Politik gemacht und haben der AfD schön zugespielt und die wird immer stärker.
Politikwissenschaftlerin Kerstin Völkel hat analysiert, wer die AfD wählt. In ländlichen Gebieten erreicht sie ihre besten Ergebnisse. Viele Orte sind abgehängt, kein Personennahverkehr, keine Kneipe, keine Infrastruktur. Die Wissenschaftlerin von der Martin-Luther-Universität Halle hat Fakten zusammengestellt.
Es sind jüngere Männer, das ist nicht bei den jungen Frauen zu beobachten. Die tendieren genau zu der anderen Seite, nämlich eher zu dem linken Spektrum.
Sachsen-Anhalt hat mit über 48 Jahren den höchsten Altersdurchschnitt und den größten Männerüberschuss. In den 1990er Jahren verließen gut ausgebildete junge Menschen das Land, vor allem Frauen. Betriebe und Arbeitsplätze verschwanden nach der Wende. Die Arbeitslosenquote lag bei weit über 20%. Es sind vor allem auch die soziale und wirtschaftliche Situation, die einen fruchtbaren Boden für die rechte Partei sind.
Es ist kein großes Unternehmen in Sachsen-Anhalt zu verorten. Wir haben sehr, sehr hohen Niedriglohnsektor. Das durchschnittliche Einkommen ist eher geringer ausgeprägt, was eben die AfD letztendlich dann auch in die Hände spielt.
Christoph Tekan zog vor 30 Jahren vom Münsterland nach Sachsen-Anhalt. Im Bistum der katholischen Kirche ist er für die Kampagne Bewusst wählen verantwortlich. Er weiß, dass der Osten anders tickt.
Das hängt einmal damit zusammen, dass eine gewisse Distanz auch zum politischen Apparat sicherlich ist. Und manche Menschen auch sagen, jetzt erst recht, jetzt müssen wir mal gucken, die anderen müssen auch mal beweisen, dass sie es können. Das ist nicht nur das Thema Migration, sondern sind auch so grundsätzliche Unzufriedenheiten. Diese Unzufriedenheit hängt auch mit fehlender Wahrnehmung vielleicht zusammen, auch Wahrnehmung im gesamtdeutschen Kontext. Das merke ich schon, dass der Osten gesamtdeutsch mit seiner Andersartigkeit in den Blick genommen wird. Und ich meine jetzt nicht nur Andersartigkeit mit der blauen Andersartigkeit, sondern im Gesamten.
Christoph Tekan wünscht sich, dass viel öfter nachgefragt wird, woher diese Andersartigkeit rührt. Er selbst hat in den 30 Jahren, die er in Sachsen-Anhalt lebt, viel wahrgenommen.
Auch nach so vielen Jahren die Lebensgeschichten, die Begrifflichkeiten, sich darauf einzulassen, auf das, was Menschen hier erlebt haben, gar nicht wertend im Sinne von gut oder schlecht, aber so viele Transformationsprozesse, wie der oder die Ostdeutsche erlebt haben, das haben Westdeutsche nicht erlebt und können es auch nicht nachvollziehen. Und dann ist es ja schlimm, wenn man dann sagt, wir erklären euch mal die Welt.
Nirgendwo sonst, fand Politikwissenschaftlerin Kerstin Völkel heraus, haben so viele Menschen ein geschlossen rechtsextremes Weltbild wie in Sachsen-Anhalt. Zudem habe es die AfD vor allem auf dem Land geschafft, das Image einer Partei aufzubauen, die sich kümmert. Ihr Spitzenkandidat verfügt über echte Entertainment-Qualitäten. Wo er auftritt, zieht er Menschenmassen an und wird gefeiert wie ein Popstar.
Annette Schneider-Solis hat berichtet. Die Highlights unserer Themenserie zu den Landtagswahlen in Ostdeutschland haben wir für Sie auch in einem SWR Aktuell Kontext zusammengefasst. Den finden Sie in ARD Sounds.
SWR Aktuell. Was heute wichtig wird.
Bundesinnenminister Dobrindt ist heute in Kopenhagen, um über Abschiebezentren außerhalb der Europäischen Union zu beraten. Aus dem Ministerium heißt es, die Bundesregierung wolle gemeinsam mit Österreich, Dänemark, den Niederlanden und Griechenland sogenannte Return-Hubs in Drittstaaten einrichten. Dazu gäbe es erste Gespräche mit möglichen Partnerländern. In den geplanten Abschiebezentren sollen vollziehbar ausreisepflichtige Personen untergebracht werden, die nicht in ihre Herkunftsländer zurückgebracht werden können. Die Elektronikmesse IFA in Berlin öffnet ab heute Mittag für Privatbesucher. Rund 2000 Aussteller zeigen ihre neuen Produkte, unter anderem aus den Bereichen Haushalt, Unterhaltung und Mobilität. Einzelheiten von Anja Dobrodinsky.
Der Schwerpunkt bei den Zukunftstechnologien liegt in diesem Jahr bei humanoiden Robotern. Es werden Modelle zu sehen sein, die im Haushalt helfen, Pflegearbeit übernehmen oder beim alljährlichen RoboCup Fußball spielen. Künstliche Intelligenz hält Einzug in immer mehr Haushaltsgeräte auf der Messe. Ob Wischroboter, die selbstständig Hindernisse umfahren, Fernseher, die auf Zuruf reagieren oder Fitnessarmbänder, die Gesundheitsdaten auswerten. In Podiumsdiskussionen will die Branche auch darüber diskutieren, wie Produkte besser reparierbar und Materialien recycelt werden können. Neben den Ständen mit Neuheiten gibt es auch Kochshows, eine Spielewelt für Familien und Konzerte.
Auf dem Flugplatz in Mendig beginnt heute das jährliche Treffen der muslimischen Ahmadiyya-Gemeinde in Deutschland. Etwa 50.000 Menschen werden dazu am Wochenende erwartet. Heute ist der Hauptanreisetag. SWR aktuell Reporterin Lea Vassiliadis erklärt, was das für die Region bedeutet.
Vor allem deutlich mehr Verkehr rund um Mendig und Gruft. Darauf haben sich die Veranstalter nach eigener Aussage gemeinsam mit Polizei und Behörden vorbereitet. Denn bei der An- und Abreise hatte es im vergangenen Jahr viele Beschwerden von Anwohnern gegeben. Diesmal soll der Verkehr deshalb gezielter gelenkt werden. Die Besucher der Jalsa Salana sollen möglichst an der A61 Ausfahrt Gruft abfahren und von dort direkt zum Flugplatz fahren. Auf der B256 gilt während der Anreise Tempo 50. Außerdem soll eine mobile Ampel helfen, den Verkehr zu entzerren.
Die Basketball-Weltmeisterschaft der Frauen startet heute in Berlin. Das deutsche Team hofft bei seiner zweiten WM-Teilnahme auf eine Medaille und auf einen Schub für den Basketball. Mit 200.000 Tickets sind auf jeden Fall schon mal so viele Karten verkauft worden wie noch nie für eine Weltmeisterschaft der Basketballerinnen. Rüdiger Jakob berichtet.
Die Fans freuen sich auf die DBB-Frauen um Leonie Fiebig und Niara Sabali, die Stars aus der US-amerikanischen WNBA. Es gab im Vorfeld Verletzungspech, das Team ist erst spät zusammengekommen, da lief also nicht alles optimal, aber jetzt warten Außenseiter Mali, die schnellen Japanerinnen und zum Auftakt direkt Vize-Europameister Spanien. Es ist eine anspruchsvolle, aber machbare Gruppe. Der Erste kommt direkt ins Viertelfinale weiter, die Gruppen Zweiten und Dritten, die müssen sich in einem Extraspiel dafür qualifizieren. Das deutsche Team hat sich selbstbewusst eine Medaille als Ziel gesetzt. Der große WM-Favorit ist aber Team USA, das als Olympiasieger die letzten vier WM-Titel holen konnte.
Der VfB Stuttgart eröffnet heute den zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Köln. Während die Stuttgarter am ersten Spieltag deutlich gegen den FC Bayern verloren hatten, können die Kölner auf einen Sieg gegen Hoffenheim aufbauen. Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß erwartet deshalb heute Abend einen selbstbewussten Gegner.
Sie haben gewonnen gegen eine starke Hoffenheimer Mannschaft zu Hause, haben das Spiel gedreht in der zweiten Halbzeit, natürlich auch mit ihren Fans im Rücken und haben dort, finde ich, gerade in der Halbzeitpause die richtigen Knöpfe gedrückt. Ja, sind dann ein bisschen aktiver geworden, haben das Spiel mehr in die Hoffenheimer Hälfte verlagert. Und mit dem Schwung werden sie sicher auch nach Stuttgart reisen.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Landtagswahlkämpfe sind eine komplizierte Sache, vor allem wenn man in Zeiten wie diesen der Bundeskanzler ist. Am Sonntag könnte die AfD in Sachsen-Anhalt stärker werden als je zuvor. Friedrich Merz gibt zugleich Rätsel auf. Unser Hauptstadtkorrespondent Chris Berdrow versucht jetzt mal, diese Rätsel zu entschlüsseln.
Eins vorweg, Friedrich Merz ist nicht Helmut Kohl. Der Kanzler der Einheit scheute 1991 nicht vor einem Besuch auf dem Marktplatz von Halle zurück, obwohl die Menschen auch damals wegen wirtschaftlicher Sorgen auf der Zinne waren. Pfiffe, Buhrufe und fliegende Eier führten zu dem legendären Versuch des besudelten Kanzlers, auf die Eierwerfer loszugehen. Kohl stellte später fest, dass ein Absperrgitter Schlimmeres verhindert habe. Für wen, habe er nicht gesagt. Friedrich Merz, so scheint es, setzt im Jahr 2026 darauf, dass eine abgedunkelte Limousine Schlimmeres verhindert. Direkte Begegnungen mit Bürgern meidet er bei seinen, nun ja, Wahlkampfterminen jedenfalls weitgehend. Heute Abend zieht er es vor, das WM-Auftaktspiel der deutschen Basketballerinnen in Berlin zu verfolgen. Von der Mannschaftskapitänin könnte der Kanzler vielleicht sogar etwas lernen. Marie Gülich stammt aus Altenkirchen in Rheinland-Pfalz und, Fun Fact, sie schreibt mit links und wirft mit rechts. Beides auseinanderzuhalten dürfte auch in Sachsen-Anhalt bald sehr wichtig werden, was man mit links und was man mit rechts anfängt und was besser nicht.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds. Diesen Podcast hörst du am besten in ARD Sounds.